Samanta Chakavale Soatraga Chanto Devata Sadhammang Muniracha Sasonanto Saga Kadam Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Dhamma Savana Kalo Ayang Badanta Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Erst einmal nochmal bitte an alle, dass am Morgen, wenn um 6.45 Uhr dann der Raum verlassen wird, dass der Letzte bitte dann die Tür zumacht, der den Raum verlässt, sodass diejenigen, die herin bleiben, gut in Ruhe weiter meditieren können. Vielen Dank. Ja, unsere Reise nähert sich dem Ende. Können wir nochmal schauen auf diese symbolische Darstellung vom achtfachen Pfad, wo sind wir da jetzt gelandet? Welche von den Pfadgliedern haben wir vielleicht ganz gut entfaltet und welche noch weniger gut? In den Erklärungen waren wir tatsächlich bis zum achten Pfadglied gekommen, zur rechten Sammlung, Sammasamadhi, wo wir die vier Vertiefungen besprochen haben. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Ist das tatsächlich das Ende des Weges? Und es ist interessant, dass der Buddha auch, bevor er der Buddha war, bei zwei Lehrern auch praktiziert hat. Und der erste Lehrer, der hat ihm beigebracht, wie er bis zur siebten Vertiefung kommt, kennt das Nichtheitsgebiet. Und der zweite Lehrer hat ihm gelehrt, wie er in das weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung-Gebiet, wie er dahin kommt. Und beide hatten geglaubt, dass das Ende sozusagen des Weges ist. Und der Buddha hat erkannt, dass das noch nicht das Ende des Weges ist, dass noch weitergeht. Er hat dann beide Lehrer verlassen und hat sich dann in einer sehr, sehr extremen Askese auf die Suche gemacht, noch die weiteren Schritte zu finden. Und er hat tatsächlich noch weitere Schritte gefunden. Er hat noch den neunten und den zehnten Schritt gefunden. Das ist ein kleines Wunder, das sich da jetzt auf einmal offenbart. Der neunte Schritt ist das wahre Wissen und der zehnte Schritt ist die rechte Befreiung. Das wird in manchen Lehrreden tatsächlich so gelehrt, dass vom achtfachen Pfad, der dann sich ausdehnt, weitergeht in den zehnfachen Pfad. Aber wir können es durchaus auch auf eine einfachere Art vielleicht auch erkennen. Ich finde mal so diese Symbolik vom achtfachen Pfad als einen Pfad, der sich wie eine Spirale immer mehr vertieft, das finde ich vielleicht auch am anschaulichsten. Also vielleicht ist das für uns auch so hilfreich. Ja, dass man, manchmal hat man auch das Gefühl, da an manchen Wegstrecken oder Wegpunkten kommt man dann irgendwann immer wieder vorbei. Ja, wo man das Gefühl hat, da war ich doch schon mal. Und dann hoffentlich kommt man beim nächsten Mal, wenn man da vorbeikommt, kommt man vielleicht ein bisschen tiefer. Ja, oder wir haben auch die Möglichkeit, tatsächlich den achtfachen Pfad so wie einen Berg auch zu sehen oder wie eine Pyramide zu sehen, wo wir ganz einfach auf allen Gliedern sozusagen praktizieren und üben können, sodass ja, sich diese Glieder dann gegenseitig auch unterstützen und nicht erst eins vervollkommnet werden muss, bevor man dann das nächste Pfadglied beschreiten können. Das ist vielleicht sogar die realistischste Betrachtungsweise und die vielleicht praktikabelste Betrachtungsweise für uns. Dass man nicht erst vollkommen sein muss in der Sila-Praxis, bevor wir dann ja, das rechte Bemühen oder die rechte Achtsamkeit praktizieren können. Sondern es ist, glaube ich, relativ klar, bewusst geworden in dem Kurs, dass die rechte Bemühung zum Beispiel schon ganz, ganz am Anfang auch mit einsetzen muss, wo wir bei der rechten Gesinnung zum Beispiel ja immer wieder auch uns bemühen müssen, den Geist so auszurichten, dass er eben in das Heilsame reinkommt. Auch bei dem Sprechen, bei der heilsamen oder herzbasierten Kommunikation ist es immer wieder auch mit Bemühen verbunden. Sonst kann es tatsächlich eben auch sein, dass wir immer wieder in alte Muster auch reinrutschen und immer wieder, ja, vielleicht auch nicht eine liebevolle oder eine wertschätzende und achtsame und verbindende Kommunikation pflegen, sondern manchmal eben auch wieder in das Separierende reinrutschen oder in das vielleicht auch manchmal ein bisschen lieblose oder in so ein bisschen harte Wortwahl auch reinrutschen. Ja, und Achtsamkeit, das ist klar, denke ich, das ist, muss eh eigentlich ständig da sein. Weil wenn wir nicht achtsam sind, dann kriegen wir eben auch ganz, ganz wenig mit. Dann werden eben alte Tendenzen, alte Muster, alte Furchen werden sich immer wieder neu formieren. Und ja, und ein Rauswachsen aus unserem Kreislauf, aus unserem Rad der Wiedergeburten, ist dann vielleicht eher eine Illusion. Wobei ich habe manchmal auch das Gefühl, auch wenn wir vielleicht gar nicht so achtsam sind und so bewusst sind und so, trotzdem findet auch in einem ganz normalen menschlichen Leben immer auch ein Lernen statt. Also oft ist es so, dass das Lernen oft mit schmerzhaften Erfahrungen verbunden ist. Wo gehobelt wird, da fallen Späne, so ungefähr. Also Menschsein bedeutet ganz einfach auch immer wieder eben durch Üben, durch Lernen Erfahrungen zu machen und nicht zu glauben, ja, ich müsste jetzt da schon perfekt sein. Vielleicht auch noch mal eine schöne Möglichkeit, ein bisschen mitfühlender und nachsichtiger und toleranter auch mit uns selber auch zu sein. Ja, wir sind auf einem Übungsweg. Ja, und das war von einer Teilnehmerin, war das auch so schön formuliert. Als sie jetzt angefangen hat, das so zu formulieren und nicht immer möge ich ohne Feindseligkeit zum Beispiel sein, sondern ich übe mich darin. Ja, das ist entspannter. Das kann man, glaube ich, ganz gut spüren. Es ist entspannter. Ich übe mich darin. Ja. Und das ist so schön, dass der Buddha eben das auch so, vielleicht auch mitfühlend auch formuliert hat. Kann man ja fast nicht anders sagen. Und vor allem auch sehr realistisch formuliert hat, wo er eben gewusst hat, wir sind Übende. Ja. Und es wird viel Übung brauchen, um wirklich diesen Weg auch vollständig beschreiten zu können. Wie weit wir in einem Leben kommen, wie weit wir in diesem Leben kommen, sei es dahingestellt. Wir haben bestimmt auch in zukünftigen Leben die Möglichkeit, weiter zu üben. Wobei auch da wird manchmal auch gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich an zukünftige Leben so glauben soll. Auch interessant, dass der Buddha auch diesbezüglich sehr pragmatisch war. Und in der Lehre der Andikalama hat er das eben auch entsprechend zum Ausdruck gebracht. Die waren auch skeptisch. Und die haben auch gefragt, ja, zu uns kommen, so folgt der Kalama, zu uns kommen viele Lehrer. Und die ziehen dann durch und jeder verbreitet seine Lehre. Und wir wissen jetzt gar nicht mehr, was wir glauben sollen. Es ist eine sehr interessante Lehrrede und sehr passend auch vielleicht für uns auch. Wir haben auch schon viel gehört und es wurde uns schon sehr, sehr viel vermittelt. Und manchmal haben wir tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, ich weiß gar nicht mehr, was ich noch glauben soll, gell? Oder was jetzt mein Weg ist und so. Ja, auch interessant. Was ist mein Weg? In den asiatischen Ländern, vor allem in Burma, wird sehr traditionell von jedem Sayadaw, von jedem großen Meister, wird ein Weg gelehrt. Und den hat man zu verfolgen. Und ja, da gibt es ein Kloster, wo zuerst einmal aufgebaut natürlich immer im Verständnis von dem Abhidhamma, dann erst einmal die Konzentration geübt wird. Und da ist immer im Interview die Frage, how long can you stay on your breath? Ja. 20 seconds. Try to stay 30 seconds. Und wenn man dann, und so in der Art wird da praktiziert. Und wenn man dann versucht, so, ja, und ab und zu versuche ich da auch einmal liebende Güte auch in meine Praxis reinzubringen. Ja. Try to stay on the breath. Ja. Also da ist kein Raum für irgendwas anders da. Das ist so klassisch eigentlich. Und es hat schon auch seine Berechtigung und geht teilweise auch sehr, sehr tief, auch diese Praxis. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir gerade hier im Westen vielleicht auch ein bisschen einen anderen Weg auch brauchen. Wir im Westen, ja, ich glaube, wir sind da viel individueller auch unterwegs, wie jetzt die Menschen in Asien. Da ist es vielleicht auch passender. Aber ich habe so das Gefühl und auch in der Begleitung begleite jetzt die Menschen schon seit 1994, das ist jetzt schon Zeit, 32 Jahre schon auf ihrem Weg. Also seit 32 Jahren gebe ich schon Interviews. Es war damals, hat Ayakema so ihre ersten Schüler autorisiert, dass sie auch Gespräche geben dürfen, weil die Kurse immer größer geworden sind und sie allein das nicht mehr bewältigen konnte. Und dann hat sie uns eben dabei unterrichtet, wie wir Gespräch führen sollen. Ja. Und ich habe da in diesen 32 Jahren festgestellt, dass die Wege sehr, sehr individuell sind. Ja. Und mir auch immer mehr auch angewöhnt zu versuchen, jeden einzelnen Übenden oder einzelne Übende auf ihrem Weg zu unterstützen, in ihr Potenzial zu kommen. Ja. Und ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Haltung. Natürlich gibt es Hauptkriterien, Hauptmethoden, Hauptanweisungen auch sozusagen in unserer Tradition, aber es gibt eben auch viele, viele andere Elemente, die wir gut reinbringen können und die uns dabei unterstützen, aus unserer Ich-Bezogenheit rauszukommen. Also so zum Beispiel dieses Element mit in der Natur auch zu sein, also das wir ja jetzt seit einiger Zeit in unseren Kursen auch anbieten, nicht in allen Kursen, aber in vielen Kursen. Ich denke, das ist auch eine total schöne Möglichkeit, mal ja, aus der Separierung auch rauszukommen, so die Hilfe der Natur auch anzunehmen und sich vielleicht auch dafür zu öffnen, sodass wir uns dann in der Meditation wieder leichter tun, in diese feinstofflichen Welten auch zu kommen, in dieses erweiterte Bewusstsein auch zu kommen. Ja, wie geht's jetzt dann klassisch, könnte man jetzt so sagen, bei uns weiter nach dem achtfachen Pfad, den wir jetzt beschritten haben und dann eben mit den Vertiefungen. Was können wir mit den Vertiefungen machen? Und eben, wie gesagt, der Buddha hat es erkannt, das ist noch nicht das Ende des Weges und er hat sich dann auf die Suche gemacht, wirklich nochmal einen neuen Durchbruch, kann man sagen, zu schaffen. Und er hat dann tatsächlich nach 6 Jahren extremer Askese dann den mittleren Weg betreten und hat dann nach nicht allzu langer Zeit tatsächlich das wahre Wissen, die wahre Befreiung erlebt. Er hat da in seiner Nachtwache oder in den verschiedenen Abschnitten in der Nacht, wo er praktiziert hat, hat er zuerst erkannt, wie, ja, wir immer wieder in dieses Rad des Entstehens, in dieses bedingte Entstehungsrad, nicht nur in dem Leben, sondern auch in früheren Leben immer wieder hineingekommen ist, wie das immer wieder sich weitergedreht hat und er dann erkannt hat, dass ja, für ihn jetzt so die Zeit gekommen ist, aus diesem Rad auszusteigen. Dann hat er erkannt, dass ja, alles miteinander verbunden ist, dass alles ja, miteinander verwoben ist und alles sich gegenseitig beeinflusst. Das war auch so ein tiefes Erkennen, das er da nochmal gehabt hat. Und auch da eben diese Erkenntnis, auch das auch einmal loszulassen. Und dann hat er tatsächlich in der dritten Nachtwache dieses wahre Wissen bekommen. Den achtfachen Pfad hat er da entdeckt, neu entdeckt. Auch frühere Buddhas haben den achtfachen Pfad entdeckt. Interessant, dass Buddha Gautama nicht der erste Buddha ist, sondern es gibt verschiedene Erklärungen. In der Theravada-Tradition ist es der siebte oder achte Buddha und in Mahayana ist es, glaube ich, also gibt es noch viel mehr Buddhas. Und was interessant ist, dass in der Theravada-Tradition gesagt wird, damit wieder ein Buddha hier auf diesem Planeten in Erscheinung treten kann, muss die Lehre vollständig verloren gegangen sein. Weil was einen Buddha ausmacht, ist, dass der Buddha den Weg selbst findet, ein Selbsterleuchteter ist. Also er hat niemanden, der ihm sozusagen die Anweisung gibt, das und das hast du zu machen, dann kommst du zur Erleuchtung. Sondern dieses große, ja, diese große ja, Leistung, die ein Buddha vollbracht hat, er hat selbst den Weg gefunden, er hat selbst das Tor zur Befreiung aufgestoßen. Manche denken, ja, okay, gut und recht, die Lehre, vielleicht wird sie bald verschwunden sein und ich werde mich jetzt in meinem Dasein ganz darauf ausrichten, dass ich dann da bin, wenn der nächste Buddha kommt. Der nächste Buddha ist Buddha Maitreya, der Buddha der Liebe. Klar kann man sagen, das spricht mich total an, Maitreya, Metta, das ist mein Ding, da warte ich, auf diesen Buddha warte ich. Aber das kann ein langer Zeitraum sein, bis eben die Lehre verschwunden ist und dass wieder ein Wesen heranreift, das dann wieder so diesen Durchbruch schafft. Wir sollten uns vielleicht vielmehr an eine Prophezeiung, die der Buddha gegeben hat, erinnern. Er hat gesagt, nach seiner Erleuchtung, die Lehre wird 5000 Jahre bestehen. Und in der Mitte dieser 5000 Jahre gibt es einen Zeitabschnitt von 100 Jahren, wo die Lehre nochmal besonders gut zugänglich ist, wo man besonders gut praktizieren kann, wo besonders ja, eine Energie da ist, die uns sozusagen so fast ein bisschen mitzieht. Ja. Ja, und wir sind da ziemlich in der Mitte von diesen 100 Jahren. Also ziemlich guter Zeitpunkt, in dem wir gerade sind und in dem wir praktizieren. Klar, man kann sagen, ja, also bin noch nicht so weit, mag mich noch oder habe noch andere Interessen, mag mich noch nicht so total reingeben, total anstrengen und dann werde ich schon da sein, wenn der Maitreya-Buddha dann irgendwann auftaucht. Ja, vielleicht waren wir beim letzten Buddha auch schon da und haben es irgendwie nicht kapiert. Ja, das ist auch möglich. Es gibt immer wieder Menschen, die auch sagen, ich habe so das Gefühl, ich war in der damaligen Zeit schon mal da irgendwie. Und dann ist man vielleicht sogar in die Nähe vom Buddha gekommen und dann hat man die vier edlen Wahrheiten gehört, jetzt so wie wir, und dann hat man das, und dann hat man gesagt, nee, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Also das will ich gar nicht so viel davon wissen. Ja. Also wir haben jetzt dieses Wissen bekommen, wir sind jetzt auf dem Weg. Ja, und wir ja, haben jetzt auch die Möglichkeit, weitere Schritte zu machen. Natürlich ist es optimal, wenn man in der Meditation tatsächlich in die Vertiefungen so reinkommt, dass man ganz vollkommene Gelassenheit hat und volles Vertrauen hat. Und dann ausgerüstet mit diesem klaren Geist, mit diesem geschmeidigen, flexiblen, klaren Geist, die Fähigkeit hat, die Dinge nochmal in einer Tiefe zu erkennen, die einem vielleicht normalen Geist nicht möglich sind. Also drum ist es schon die optimale Ausgangsbasis, um ein vollkommenes Loslassen zu ermöglichen. Aber der Buddha hat gesagt, dass es auch vorher schon möglich ist, auch wenn wir in der angrenzenden Sammlung sind. Und ich denke, das ist ein Zustand, den einige von euch durchaus erlebt haben oder einige zumindest dem einen Geschmack davon bekommen haben. Auch die angrenzende Sammlung, wo wir in diesem Raum des Bewusstseins sind, ist schon sehr, sehr geeignet, um nochmal uns ganz auf die Einsicht auszurichten. Auf das wahre Wissen sozusagen. Und das ist jetzt hier vielleicht heute auch nochmal eine schöne Möglichkeit, nochmal auch so diesen Einsichtsweg, diesen vielleicht auch ein bisschen klassischen Einsichtsweg auch zu schildern, der vielleicht bei manchen so automatisch auch auftaucht, aber eben jetzt in der Lehre, wo wir jetzt den 9. und 10. Schritt auch besprechen wollen, eben auch nochmal ja, Gutes zu erklären. Bei Einsicht, vielleicht nochmal zur Wiederholung, bei Einsicht geht es immer darum, die drei Daseinsmerkmale zu erkennen. Anicca, Dukkha, Anatta. Und gleichzeitig ist es ein Unterschied, ob wir uns theoretisch und verstandesmäßig mit den drei Daseinsmerkmalen beschäftigen oder ob wir das erlebnismäßig machen. Ja. Das ist der große Unterschied. Dieses wahre Wissen, Weisheit, ja, der Ausspruch, den Ayakema da getätigt hat, ist erkanntes Erleben. Ja. Und aus dem erkannten Erleben entsteht die Bereitschaft, noch mehr loszulassen. Ja. Ganz loszulassen, vielleicht auch irgendwann einmal. Vielleicht haben wir das Gefühl, das ist mir noch ein bisschen zu heftig, das ist auch okay und ich brauche noch mehr Übung, ganz einfach, ich brauche noch mehr Kurse. Aber letztendlich soll es uns schon auch bewusst sein, dass der Weg in diese Richtung geht. Und vielleicht auch durchaus bewusst sein, dass wir am Ende des Lebens dieses große Loslassen alle vor uns haben. Ob wir da jetzt gut geübt sind oder weniger gut geübt sind, am Ende des Lebens müssen wir alle vollkommen loslassen. Das ist der Tod. Das ist der, sozusagen die Schwelle, die wir da überschreiten. Also von dem her ist natürlich auch tolle Motivation, wenn man sagt, ja, ich möchte gut auf den Tod vorbereitet sein. Ich möchte gut im Loslassen trainiert sein. Ich möchte tief erkennen, wie die Zusammenhänge sind. Ich möchte tief einsteigen, nochmal tiefer reinschauen, auch in meinem Erleben. Nicht nur verstandesmäßig zu sagen, die Reise ist jetzt sehr weit fortgeschritten in dem Kurs. Wir sind jetzt nähern uns dem Ende dieses Kurses. Ja, ist sehr, sehr vergänglich. Klar, das wird jetzt keiner bezweifeln, dass der Kurs schon sehr vergangen ist. Dass eine große Vergänglichkeit zu erleben ist. Ja. Und gleichzeitig ist das noch nicht diese Vergänglichkeit, Erkenntnis, die jetzt mit dem 9. Schritt gemeint ist. Auch in der angrenzenden Sammlung können wir erkennen und erleben, dass alles sich ständig auflöst, dass alles kommt und geht, ständige Veränderung. Und zwar können wir das durchaus auch einmal in Bezug auf die fünf Khandas, die fünf Daseinsgruppen auch praktizieren. Das ist ja das, an denen wir anhaften. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, ganz am Anfang hatte ich eine Erklärung von Dukkha gegeben. Alter, Krankheit, Tod ist Dukkha. Von Lieben getrennt sein ist Dukkha. Mit Unlieben zusammen sein ist Dukkha. Kurzum, die fünf Gruppen des Anhaftens sind Dukkha. Dieses Anhaften an diese fünf Daseinsgruppen. Anhaften an den Körper. Anhaften an die Gefühle. Anhaften an unsere mentalen Einordnungsprozesse, an unsere Wahrnehmung. Anhaften an unser Machen, an unser Gestalten, an unser Reagieren, ja, und anhaften an unser Sinnesbewusstsein. Und alles können wir gut untersuchen. Also das ist etwas, was wir gut untersuchen können. Und ich möchte heute mit euch auch noch eine Kontemplation oder eine kleine Reise machen, um das vielleicht auch nochmal in einer Meditation, Kontemplation auch zu untersuchen und nicht nur drüber zu sprechen. Wenn wir erkennen, dass alles vergänglich ist, und wir vielleicht auch erkennen, wenn wir diese Vergänglichkeit versuchen aufzuhalten, und das ist ein tiefer Einsichtsschritt, wenn wir versuchen, durch unser Anhaften dem entgegenzuwirken, der Vergänglichkeit entgegenzuwirken, dann kann als nächster Einsichtsschritt hochkommen, dann entsteht Dukkha. Jedes Mal, wenn ich versuche, irgendwas festzuhalten, entsteht Dukkha. Jedes Mal, wenn ich versuche, so Stabilität zu gewinnen, mein Ich-Gebäude sozusagen neu zu formieren oder wieder neu zusammenzubauen, entsteht Dukkha. Auch eine total tiefe Erkenntnis, dass Dukkha sehr mit Anicca zusammenhängt. Und natürlich ist auch das dritte von den Daseinsmerkmalen Anatta, die Substanzlosigkeit oder Kernlosigkeit ist ja fast noch deutlicher ausgedrückt, dass das auch natürlich eng mit Anicca, mit der Vergänglichkeit verbunden ist. Wenn alles am Fließen ist, wo soll dann da ein fester Kern sein? Und auch das kann man natürlich in einem tiefen Erleben, wo wir uns wirklich einmal darauf ausrichten, erkennen. Ja, ich kann da nichts Substanzielles finden. Vielleicht auch einmal wirklich auch eine schöne Möglichkeit für euch oder für uns, mal reinzugehen und zu versuchen, wer bin ich? Ramana Maharshi, indischer Heiliger, der hat diese Frage gestellt, wer bin ich? Kann ich irgendwo in mir einen Ich-Kern finden? Ja? Und mit dieser Frage in sich selber reingehen und erkennen, wenn ich denke, jetzt bin ich da ganz nah dran an diesem Kern. Nichts. Auflösung, Vergänglichkeit. Nur Bewegung, Energie, die zusammenkommt und sich wieder verändert. Es ist nirgends was zu finden. Es sind tiefe, tiefe Einsichtsschritte, die wir machen können. Und natürlich machen diese Einsichtsschritte erst dann wirklich einen tiefen Eindruck, wenn wir es auch wirklich erleben. Der Buddha hat dann weiter erklärt, dass wenn wir Vergänglichkeit zum Beispiel gut erkannt haben. Und da an der Stelle vielleicht auch nochmal, jeder ist auch ein bisschen anders ausgerichtet. Jeder hat andere Talente und ist fast so, dass jeder so ein eigenes Lieblingsdaseinsmerkmal hat. Für viele Menschen ist tatsächlich die Vergänglichkeit das Naheliegendste und das am einfachsten zu erlebende und wo am einfachsten Erkenntnisse auch stattfinden. Dann gibt es die Fraktion, die Dukkha verwenden, um Dukkha wirklich zu tief zu untersuchen. Also ich gehöre zum Beispiel zu dieser Fraktion. Ich bin ein alter, kommt gerade ein komischer Begriff, Dukkha-Junkie. Ich habe mir das nicht ausgesucht. Also wenn ich es mir aussuchen hätte können, hätte ich es wahrscheinlich nicht gewählt. Aber es war ganz einfach immer begleitend in meinem Weg. Wo ich das erste Mal von den vier edlen Wahrheiten gehört habe, wo ich das erste Mal von Dukkha gehört habe, dass das eine der edlen Wahrheiten ist, da habe ich mir gedacht, endlich sagt es mal jemand, das, was ich schon die ganze Zeit gewusst habe, das, was ich immer schon eigentlich geahnt habe und gewusst, endlich hat es der Buddha muss sagen. Gell? Das hat mich so tief berührt, dass ich da nicht jetzt halt irgendwo total verrückt bin, sondern ja schon irgendwo verrückt bin, natürlich. Aber dass das eben dieses Erkennen und das Leben so schon viel Dukkha ist. Und was versucht man alles da rauszukommen und zu entspannen und da wegzukommen? Ja, und dann auf einmal kriegt man so einen spirituellen Weg und so eine Botschaft vermittelt. Ja, Dukkha ist, aber es gibt einen Weg raus aus Dukkha. Das ist natürlich, ein größeres Glück kann einem in dem Leben nicht widerfahren. Das ist das größte Glück, das wir bekommen können. So eine Botschaft, die frohe oder heile Botschaft zu bekommen. Das ist dann natürlich noch ein langer Weg, ist die Botschaft auch umzusetzen. Das ist was anderes. Aber allein sich einmal bewusst zu machen, und ich möchte euch das sehr, sehr ans Herz legen, euch einmal bewusst zu machen, ja, ich bin mit dieser Botschaft in Kontakt. Und ich habe die zumindest einigermaßen verstanden. Und jetzt versuche ich da noch tiefer in das Erkennen reinzukommen. Ich versuche es auch wirklich zu erleben. Und dann ist ja Anatta eher die Fraktion, die nicht so breit aufgestellt ist. Aber auch da gibt es welche, die ganz einfach, wo Anatta ganz einfach der Zugang ist. Ja. Da ist nichts zu finden. Wer bin ich? Ja. Wo bin ich? Wo bin ich? Who is myself? Buch von Ayakema. Ja, und dann als nächster Einsichtsschritt auf diesem Weg wird erkannt, dass nicht nur Vergänglichkeit da ist, sondern das geht noch ein bisschen tiefer, dass eigentlich ständiges Auflösen stattfindet. Ich löse mich ja die ganze Zeit auf, ständig, jeden Moment. Ja. Körperempfindungen löst sich ständig am Auflösen. Meine Gefühle ständig am Auflösen. Meine Wahrnehmungen, mal versuchen, eine Wahrnehmung festzuhalten, löst sich die ganze Zeit auf. Mal versuchen, ein Tun, ein Machen festzuhalten, ein Gestalten festzuhalten, löst sich auf. Mal versuchen, einen Sinneskontakt festzuhalten, auch vielleicht eine schöne Übung. Ja, auch eine Übung, die man machen kann, eben mal zu üben, einen Sinneskontakt sein zu lassen und nichts damit zu unternehmen. Eine Anweisung, ich habe jetzt den Namen vergessen von dem Wanderasketen. Bahia, danke. Eine Anweisung, die Buddha dem Wanderasketen Bahia gegeben hat, der vom Buddha einen Weg wissen wollte, wie er ganz schnell erleuchtet wird. Dann hat ihm der Buddha diesen Weg gegeben. Beim Gesehenen bleiben, beim Gehörten bleiben und so weiter. Und nicht damit was zu unternehmen. Also nicht gleich einsortieren und das ist ein Baum. Und dann kommen die Gedanken. Er ist ein alter Baum. Hoffentlich bleibt er noch lange stehen. Heute werden er, habe ich gehört oder kriege mitbekommen, es gibt ja kaum noch alte Bäume und so weiter. Dann kommt man wieder in so eine Schleife rein, ja. So ins Machen rein. Ja. Einmal keine Geschichte erzählen ist eigentlich damit gemeint. Keine neue Geschichte zu erzählen, sondern bei dem zu bleiben, was jetzt im Moment über die Sinne erlebt wird. Das ist auch ein spannendes Experiment, mal auszuprobieren und ganz, ganz schwierig auch. Es ist so automatisch, dass wir sofort immer am Einsortieren sind und sofort nicht nur einsortieren, sondern sofort auch eine Geschichte erzählen. Ja, es löst sich alles auf und dann kann Schrecken hochkommen. Das ist, wenn man im Einsichtspfad unterwegs ist und dann so zu diesem Punkt kommt, wo man wirklich mitbekommt, es löst sich alles auf, dann kann tatsächlich Schreck hochkommen. So genau wollte ich es jetzt auch nicht wissen. Ich möchte schon glücklich sein, glückselig sein. Ja. Ich möchte frei sein, vollkommen frei sein. Aber so genau mitbekommen, wie der Weg ist. Ja. Aber auch da, wieder an dem an die Lehre erinnern, wieder sich da an die vier edlen Wahrheiten erinnern, dass das der Weg ist, dass das alles stimmt, dass die drei Daseinsmerkmale ja, so zu erleben, so zu erkennen sind. Ja. Und immer wieder nochmal neu die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Immer wieder sich zurückholen und die Dinge so sehen, wie sie wirklich sind. Nochmal tiefer in Anicca Dukkha Anatta reingehen, nochmal tiefer reinschauen. Ja. Und durch dieses noch tiefer vielleicht reinschauen, entsteht dann ein weiterer Schritt. Es entsteht dann, was als Viraga genannt wird, Leidenschaftslosigkeit. Ja, ist etwas, was wir oft natürlich dann falsch interpretieren. Ja, was macht denn da mein Leben noch aus, wenn ich nicht mehr leidenschaftlich bin? Also den Pfad mit all meiner Entschlusskraft und mit all meiner Hingabe zu verfolgen, natürlich. Aber Leidenschaft, naja, wie das Wort, das deutsche Wort auch sehr, sehr schön ausdrückt. Warum weiter Leiden zu schaffen? Warum weiter anhaften? Warum weiter festhalten wollen? Warum weiter dieses Leiden erschaffen machen? Da gibt es ja den schönen Satz, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Ja. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft. Ja, Eifersucht hat natürlich sehr mit mein, mir und mich machen zu tun, mit Anhaften zu tun. Er ist mein Partner, meine Partnerin. Ja, die gehört mir, klar. Und jeder von uns kennt das, was dann daraus entsteht. Ja. Manche haben das mehr, diese Leidenschaft, manche haben es weniger. Das ist eine unserer Leidenschaften. Ja. Aber das ist eben hier total schön ausgedrückt. Ja. Leidenschaften. Warum dieses Leiden erschaffen, immer wieder neu praktizieren? Und es entsteht diese Erkenntnis, ich muss es ja nicht machen, ich kann ja loslassen, wenn der Geist so frei ist. Und das ist der Weg, der dann beschritten wird. Dann ist also Leidenschaft, Leidenschaft, Viraga ohne Leidenschaft, Leidenschaft loszulassen. Ja. Also äußerst positiv natürlich, Leiden loslassen. Ja. Das, was Leiden erzeugt, loslassen. Und dann kommt Nibbida, das ist auch so ein schöner Begriff, das ist ja, Ernüchterung. Auch das ist wieder so ein Begriff. Oh, Ernüchterung. Oh, dann wird das Leben so nüchtern, so trocken, so wenig lebendig und so. Auch das, Ernüchterung bezieht sich auf unseren Rausch, in dem wir uns befinden. Ja. In dem Sinnesrausch, vor allem in dem wir uns befinden, alle, ja, ohne jegliche Ausnahme. Aber auch in dem Rausch in Verbindung mit den fünf Khandas, mit den fünf Daseinsbereichen. Ja. Wir sind alle in diesem Rausch gefangen, Sinnesrausch. Wird manchmal so das Gleichnis gegeben, wie so eine Biene, die in ein Gewächshaus reinfliegt und dann den Ausgang nicht mehr findet und ständig an die Scheibe irgendwo hinknallt. Gell? Ähnlich so sind wir unterwegs. Immer wieder knallen wir an die Scheibe und sind vollkommen betört von dem, was da im Gewächshaus wächst und gleichzeitig rauschen wir immer wieder an die Scheibe hin und haben vollkommen vergessen, dass da ja eine Tür gibt, wo wir rausgehen können. So ein Gleichnis, der vielleicht helfen kann. Ja, und die Ernüchterung, also ohne Rausch, ja, kann vielleicht erst einmal ein bisschen ernüchtert sein, ja. Und gleichzeitig ist natürlich ein totales Befreitsein, ernüchtert sein, mal klar sein, ja. Nicht mehr im Nebel sein, nicht mehr in der Verwirrtheit sein, ja, sondern klar, wieder zurück zur Klarheit kommen. Und dann entsteht aus dem entsteht der Wunsch nach Befreiung, ist der nächste Schritt dann, Wunsch nach Befreiung, der vielleicht schon lange in uns da ist und auch eine gewisse Motivation und mit einer gewissen Sehnsucht verbunden ist. Aber hier wird dieser Wunsch nach Befreiung nochmal besonders stark. Und man hat jetzt so das Gefühl, ja, es ist möglich. Es ist möglich, vollkommen loszulassen. Und wenn der Geist vorbereitet ist, wenn er die drei Daseinsmerkmale in einer Tiefe erkannt hat, wenn er erkannt hat, wie wir uns immer wieder neu Leiden erschaffen, durch unser Anhaften, durch unser Mein, Mir und Mich machen, durch unser Aufrechterhalten oder Ausbessern oder Flicken von unserem Ich-Gebäude, dann kann die Bereitschaft entstehen, noch weiter loszulassen. Ja, wie weit wir da kommen bei diesem Loslassen, ist natürlich auch karmisch bedingt und wie wichtig wir auch so einen Weg nehmen und wie viel Zeit und Übung wir für so einen Weg geben wollen. Und ja, also da kommt eben alles so zusammen. Aber wie gesagt, eine der vielleicht schönsten und tiefsten Motivationen am Ende unseres Lebens müssen wir alle die fünf Khandhas loslassen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wird in der tibetischen Buch vom Leben und Sterben wird es genau beschrieben, was für eine Khanda sich bei was für einem Stadium auch auflöst, in Verbindung mit den Sinnesgrundlagen. Aber das würde jetzt heute zu weit führen, oder kann man vielleicht auch mal nachschauen oder nachlesen in dem sehr beeindruckenden Buch von Sogyal Rinpoche, das tibetische Buch vom Leben und Sterben. Sehr empfehlenswert, wenn man sich mit dem Tod auch beschäftigen möchte. Okay. Ich würde jetzt gern mit euch Kontemplation machen. Ja.